Detektor FM. Zurück zum Thema.
Interessiert an Daten? Ja, gerne. Ungefähr so wurden Journalisten der Süddeutschen Zeitung vor über einem Jahr von einer anonymen Quelle kontaktiert. Dabei hatte sie noch gar keine Ahnung, was auf sie zukommen würde. Das, worüber seit gestern unter dem Namen Panama Papers berichtet wird, ist ein 2,6 Terabyte großer Riesenleak. Hunderttausende Dokumente sind ans Licht gekommen, die geheimen Briefkastenfirmen offenlegen, hinter denen die Reichen und Mächtigen Geld verstecken. Knapp 400 Journalisten aus 80 Ländern sind an der Veröffentlichung der Panama Papers beteiligt. Man spricht von einer der größten Recherche der Geschichte. Doch wie geht man als Journalist eigentlich mit so einem Datenleak um? Vanessa Wormer kann das beantworten. Sie ist Journalistin im Rechercheteam der Süddeutschen Zeitung und hat an den Panama Papers mitgearbeitet. Hallo, Frau Wormer.
Hallo.
In einem der Artikel kann man einen kurzen Dialog zwischen Ihnen und dem Whistleblower lesen. Wie hat er Sie denn als anonyme Quelle kontaktiert?
Der Erstkontakt lief über meinen Kollegen Bastian Obermeier. Das heißt, der wurde vor etwa einem Jahr kontaktiert von der Quelle und genau so, wie wir es auch wiedergegeben haben. Also es ist eine echte Konversation, die so stattfand. Das heißt, Bastian wusste eigentlich am Anfang gar nicht, was da jetzt kommt und wie groß es wird schon gar nicht. Er hat sich das natürlich aus journalistischer Neugier aber angeguckt und hat relativ schnell auch festgestellt, dass er sehr viele Spuren schon zu Staatschefs und Funktionären findet, die von öffentlichem Interesse sein könnten, und hat dann auch der Quelle signalisiert, dass das Datenmaterial sehr interessant ist, und daraufhin kam dann auch immer mehr hier an.
Ist es denn im Journalismus normal, dass man einfach so geheime Daten angeboten bekommt? Ich stelle mir das jetzt nicht so normal eigentlich vor.
Naja, die SZ hat schon in den letzten Jahren bei mehreren Leaks mitgearbeitet. Da ging es eigentlich auch immer um Daten, ja, die irgendjemand beschafft hat und an Journalisten oder Behörden weitergegeben hat. Also hier das Investigativressort hat schon eine gewisse Expertise, wenn es darum geht, solche Daten auszuwerten und damit zu arbeiten. Und ich glaube, für Investigativjournalisten ist es auch total wichtig, dass wir solche Sachen bekommen, weil wir dadurch natürlich auch einen Einblick in bestimmte Bereiche bekommen, den uns kein Pressesprecher oder kein Behördenmitarbeiter vielleicht on the record geben würde.
Wie habt ihr denn in dieser Situation überprüft, dass die Quelle auch authentisch ist?
Ja, das ist ein großes Thema am Anfang natürlich, wenn hier Daten ankommen. Es gibt natürlich auch die Fälle, dass man irgendwas Gefälschtes untergeschoben bekommt oder dass die Quelle Geld dafür will. In dem Fall konnten wir relativ früh sogar feststellen, dass es sich um echtes Material handeln muss, weil wir konnten es zum einen ja mit zum Beispiel Gerichtsprotokollen abgleichen oder mit Registerauszügen. Also gibt es diese Firma, Briefkastenfirma, gibt es die wirklich? Hat die einen Registerauszug? Was uns auch sehr weitergeholfen hat, war, dass deutsche Behörden vor etwa 2 Jahren auch einen Teil von Mossack Fonseca Daten aufgekauft hat. Und im Zuge dessen konnten wir eben Unterlagen einsehen, die sich mit unseren Unterlagen gedeckt haben. Also es waren identische Unterlagen. Und die deutschen Behörden haben einen viel kleineren Teil Daten gekauft, als wir jetzt hier vorliegen haben. Aber trotzdem war es uns eben möglich, das abzugleichen. Und im Zuge der Ermittlungen, die deutsche Behörden dann eingeleitet haben, haben sich auch deutsche Banken schon letztes Jahr zu Strafzahlungen bereit erklärt. Und genau, was uns natürlich auch wieder geholfen hat zu verifizieren, dass es bei dem geleakten Material, dass es sich wirklich um authentisches Material auch handelt. Also man hat ja auch relativ früh das ICIJ mit ins Boot geholt. Das ICIJ sitzt in Washington, die haben auch schon viel Erfahrung mit Datenleaks, und da hat man sich eben sehr eng abgestimmt, dass es halt diese Überprüfung der Daten hat nicht bloß die Süddeutsche Zeitung allein geleistet.
Bei den Panama Papers handelt es sich mit 2,6 Terabyte um das größte Leak der Geschichte. Zum Vergleich, die WikiLeaks-Daten umfassten nur 1,7 Gigabyte. Wie strukturiere ich denn so eine solche Datenmenge und wo fange ich an, die Story zu suchen?
Ja, strukturieren ist das richtige Wort, weil die Daten technisch gesprochen unstrukturiert sind. Das heißt, wir haben nicht ein Datenformat, zum Beispiel eine CSV-Datei, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Datenformate. Da waren E-Mails dabei, da waren PDFs dabei, da waren TIFF-Formate dabei, also Bilder. Die E-Mails hatten wiederum Dateianhänge, also das war total heterogen, und wir mussten das erstmal in eine Form bringen, beziehungsweise unser Computerprogramm musste das in eine Form bringen, damit wir damit arbeiten können. Das heißt, dass das schnell durchsuchbar ist, dass ich nicht für einen Namen, den ich eingebe, irgendwie eine halbe Stunde davor sitzen muss, sondern dass ich eben wie in Google jetzt eigentlich in den Daten suchen kann und auch sofort eine Rückmeldung bekomme, ob der Name darin auftaucht. Wir müssen aus den Bilddateien Textdateien machen. Also ein Bild ist erstmal nicht durchsuchbar. Wenn ich eine Passkopie habe, dann finde ich den Namen darin eigentlich gar nicht. Und das war natürlich eine Mammutaufgabe und hat sich über Wochen hingezogen. Und irgendwann vor ein paar Monaten hat das ICIJ alle Daten, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, für alle Partner verfügbar gemacht. Und da war die Freude international groß und die Funde haben sich eigentlich überschlagen. Es gibt so viele Geschichten und Namen da drin, deshalb ja auch diese internationale Kooperation. Also wir bei der SZ könnten die Geschichten niemals alle erzählen und wir brauchen auch die Expertise von den Leuten vor Ort, die eben einordnen können, ist dieser Name jetzt von öffentlichem Interesse oder sollten wir lieber nicht darüber berichten, weil natürlich auch Namen drin sind, wo die Leute einen Anspruch auf ja, Privatsphäre noch haben. Und nur weil jetzt jemand eine Briefkastenfirma hat, heißt es nicht, dass wir darüber auch berichten sollten. Also es war schon auch immer wichtig, dass die Namen von öffentlichem Interesse sind. Und da war aber auch schnell klar, dass da genug Namen dabei sind, worüber wir berichten können.
Mhm. Sie haben es eben schon erwähnt, ab einem gewissen Punkt, an dem einige Namen klar werden, wächst die Verantwortung als Journalist. Was tue ich damit? Beispiel auch Island. Hier soll ja der Premier Gunnlaugsson eine Briefkastenfirma in Panama unterhalten haben. Viele Isländer fordern ja nun seinen Rücktritt. Das zeigt, die Panama Papers werden für viele Menschen und Länder Konsequenzen haben. Wie geht man denn als Journalist mit so einer Verantwortung um?
Ich glaube, das hat uns einfach die letzten Monate immer begleitet, dass wir wussten, wir haben hier jetzt gerade einen Einblick in eine Welt, ja, die eigentlich im Verborgenen nur funktioniert. Also wir sehen da was, wo sonst niemand reingucken kann, auch die Ermittlungsbehörden zum Beispiel nicht. Damit hatten wir natürlich auch eine große Verantwortung. Also es war von vornherein klar, dass wir zum Beispiel die Daten nicht komplett veröffentlichen. Also dass wir unsere Recherchen veröffentlichen, dass wir bestimmte Namen veröffentlichen, aber dass wir das Material nicht ungefiltert zur Verfügung stellen, weil einfach da auch Namen auftauchen, die nicht an die Öffentlichkeit gehören, weil es einfach Privatpersonen sind, die aus bestimmten Gründen diese Strukturen genutzt haben, was vielleicht Ermittlungsbehörden dann klären müssen, aber nicht wir. Und unsere Aufgabe ist es eben, im öffentlichen Interesse zu berichten und nicht Leute an den Pranger zu stellen.
Wie man als Journalist mit dem größten Leak der Geschichte umgeht, hat uns Vanessa Wurmer erzählt. Sie ist Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und hat an den Panama Papers mitgearbeitet. Dankeschön, Frau Wurmers.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.